Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann. Guten Abend an einem Tag, an dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten hat. Etwa dreimal so lang hat sie geredet als geplant. Sie hat dabei einen umfassenden Überblick über ihre Pläne und Vorhaben gegeben und hat sich von Nationalismus und Populismus distanziert und klar gemacht, dass sich Europa entschlossen habe, in der Krise die Hand auszustrecken und Hilfe zu leisten.
Our leadership is not about self-serving propaganda. It is not about Europe first. It is about being the first to seriously answer the call when it is needed.
Europa geht es nicht um schnelle, eigennützige Propaganda. Es geht uns auch nicht um Europe first. Europa will echte und ernst gemeinte Hilfe leisten, so Ursula von der Leyen. Mehr dazu gleich. Außerdem, Innenminister Horst Seehofer stellt sich den Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Thema hier die Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland. Seine Kritiker bemängeln einen Alleingang Deutschlands. Und der Ostbeauftragte der Bundesregierung legt seinen Bericht zum Stand der deutschen Einheit vor. Im Hintergrund geht es um Handels- und andere Streitigkeiten Australien und China auf dem Kriegspfad. Starten tun wir die Sendung allerdings in Düsseldorf. In Hessen sind ja schon mehrfach rechtsextreme Chats von Polizeibeamtinnen und Beamten aufgeflogen. Jetzt sind die Ermittler auch in Nordrhein-Westfalen fündig geworden. Bilder von Adolf Hitler, Hakenkreuze, Reichskriegsflaggen und das Bild eines Flüchtlings in einer Gaskammer. Solche Dinge haben die Beamten ausgetauscht. 29 Polizistinnen und Polizisten sind jetzt vom Dienst suspendiert. Innenminister Reul zeigte sich entsetzt, wie Vivien Leue berichtet.
Der Vorfall sei eine Schande für die Polizei, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Vormittag.
Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze.
29 Polizisten und Polizistinnen sollen in mindestens 5 WhatsApp-Gruppen weit mehr als 100 Bilder mit eindeutig rechtsextremem Hintergrund geteilt oder empfangen haben. Hitler-Fotos, einschlägige NS-Symbole, Reichskriegsflaggen und
noch viel abscheulichere Bilder wie etwa der fiktiven Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer eines Konzentrationslagers oder einer verächtlich machenden Darstellung der Erschießung von Menschen mit schwarzer Hausfarbe.
25 der 29 Chat-Teilnehmer gehören dem Polizeipräsidium Essen an. Einer soll Dienstgruppenleiter sein. Auch Angehörige des SEK oder Landeskriminalamts seien dabei, und zwar zum Teil seit Jahren. Eine der WhatsApp-Gruppen soll seit 2012 bestehen. Alle Beteiligten seien nun suspendiert worden. Es gebe sowohl interne als auch strafrechtliche Ermittlungen.
Wer wusste davon? Warum wurde das über Jahre hin toleriert? Von wem? Was läuft in der Polizei Nordrhein-Westfalen strukturell schief, dass sowas passieren kann? Wir werden das alles aufarbeiten, bis ins kleinste Detail, davon können Sie ausgehen.
Der Essener Polizeipräsident Frank Richter zeigte sich bestürzt, dass die offenbar rechtsextreme Gesinnung der Polizeibeamten jahrelang nicht aufgefallen sei oder, wenn doch, nicht gemeldet wurde.
Was ist schiefgelaufen, dass diejenigen, die nur davon Kenntnis gehabt haben, sich nicht an wen auch immer in einer Behörde gewandt haben? Sich nicht geöffnet und hat gesagt, damit will ich nichts zu tun haben.
Auch wenn sich die große Mehrzahl der 50.000 Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen verfassungstreu verhielten, es dürfe in Fällen wie diesen keine falsch verstandene Kameradschaft geben, sagte auch die Leiterin der Polizei im Innenministerium Daniela Lesmeister. Aufgefallen waren die Chatgruppen nur durch Zufall, weil das Handy eines 32-jährigen Polizisten im Zuge anderer Ermittlungen durchsucht worden war. Heute Morgen seien bei den Razzien nun gezielt weitere Handys beschlagnahmt worden und es sei deshalb mit weiteren Fällen zu rechnen, sagte Innenminister Reul.
Ich habe lange gedacht, ich habe gehofft, das wären Einzelfälle. Aber inzwischen ist mir klar, das sind nicht nur einzelne Fälle.
Schon in den vergangenen Monaten gab es ähnliche Vorwürfe gegen Polizisten in Aachen und Hamm. Reul kündigte jetzt Konsequenzen an. Er werde einen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen innerhalb der nordrhein-westfälischen Polizei berufen.
Der wird diese Funktion hauptamtlich ausüben, eine eigene Geschäftsstelle anhalten und mir unmittelbar unterstellt werden.
Als eine der ersten Amtshandlungen soll der neue Sonderbeauftragte ein Lagebild zum Rechtsextremismus innerhalb der Polizei in NRW erstellen. Daraus könnten dann weitere Maßnahmen folgen. Und, das machte Innenminister Herbert Reul klar,
unsere Nulltoleranzlinie gilt auch für die eigenen Leute, wenn es nötig ist.
Herbert Reul in einem Beitrag von Vivian Loye. In jedem Jahr hält der amerikanische Präsident eine Rede zur Lage der Nation. Der damalige EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso war vor 10 Jahren der Ansicht, dass das auch für Europa eine gute Idee wäre. Heute hielt Ursula von der Leyen ihre erste Rede dieser Art. Die Zahl ihrer im Saal anwesenden Zuhörer war allerdings überschaubar. Corona-bedingt haben sich viele EU-Abgeordnete per Video zugeschaltet. Paul Vorreiter berichtet.
Es war ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union und die erste solche Rede unter den Bedingungen der Corona-Krise. Die EU soll auch in der Pandemie den Blick nach vorne richten, appellierte Kommissionspräsidentin von der Leyen, und aus den Fehlern, den nationalen Alleingängen zu Beginn der Corona-Krise lernen.
So for me it is crystal clear, we need to build a stronger European Health Union.
Es sei völlig klar, es brauche eine stärkere europäische Gesundheitsunion, mahnte von der Leyen. Aber nicht nur reparieren und wieder aufbauen soll die EU, sondern auch ein besseres Leben in der Zukunft ermöglichen. Ein Leben, das unter anderem den Herausforderungen des Klimawandels gerecht wird. Das erfordert höhere Einsparziele bei den Treibhausgasemissionen. Das hatte von der Leyen bereits im März in Aussicht gestellt. Heute legte sie sich in ihrer Rede auf eine neue Zielmarke für das Jahr 2030 fest.
The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
Mindestens 55%, das sei möglich, aber auch ambitioniert, sagte von der Leyen. Ihre Behörde hätte untersucht, ob sämtlichen Sektoren mehr abverlangt werden könne und welche Folgen das hätte. Konkret will von der Leyen im Sommer kommenden Jahres bei der EU-Energie- und Klimagesetzgebung nachjustieren. Mehr als nur nachjustieren, das muss Europa aus Sicht von der Leyen im Bereich der Digitalisierung. Die Kommissionspräsidentin sprach von einem digitalen Jahrzehnt, in das die EU aufbrechen müsse. Es geht um einen gemeinsamen Datenraum, eine europäische Cloud, gerade um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Überhaupt verspricht von der Leyen global, ihr Versprechen einer geopolitischen Kommission mit lauterer Stimme einzulösen.
Be it in Hongkong, Moskau oder Minsk.
Sei es Hongkong, Moskau oder Minsk, Europa müsse klar und schnell Position beziehen. Ich will es laut und deutlich sagen, die Europäische Union ist auf der Seite der Menschen in Belarus. Aber auch innerhalb der Europäischen Union gibt es viel Ungelöstes. Zu manchem äußerte sich von der Leyen recht deutlich. Etwa zu den sogenannten selbsternannten schwulen, Lesben, Bi- und transfreien Zonen in Polen, denen sie eine Absage erteilte.
So I want to be crystal clear. LGBTQI-free zones are humanity-free zones. And they have no place in our union.
Mit einem Antirassismusbeauftragten will von der Leyen Benachteiligung und Diskriminierung sowie Hass in der EU bekämpfen. Und die Präsidentin erinnerte:
The images of the Moria camp are a painful reminder of the need for Europe to come together.
Die Bilder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager in Moria in Griechenland erinnerten schmerzlich daran, dass sich die EU-Staaten aufeinander zubewegen müssen. Monatelang verschob die Kommission die Vorstellung ihres neuen Asyl- und Migrationspaktes. Nun ließ von der Leyen durchblicken, dass ihr Reformpaket kommende Woche Vorschläge zu legalen Fluchtwegen beinhalten wird, aber auch Asyl und Rückführung stärker verzahnen wird. Bei den Europaabgeordneten nach der Rede Lob und offene Fragen.
Priorität 1 ist für mich die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und da muss ich der Europäischen Kommission ein Kompliment machen. 16 Milliarden Euro zu mobilisieren für die Entwicklung des Impfstoffes. Frau Präsidentin, das finde ich großartig.
Lobte die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler. Jörg Meuthen von der AfD warf von der Leyen hingegen vor, ihre Kompetenzen zu überdehnen.
Sie, Frau von der Leyen, sind keine Staatschefin, und wenn Sie noch so gern eine wären, da können Sie noch so viele lange Reden zur Lage der Union schwingen.
Demgegenüber gab es auch Stimmen im Europaparlament, die von der Leyen daran erinnerten, europäisches Recht durchzusetzen.
Sie haben gesagt, dass Sie den Bruch europäischen Rechts nicht tolerieren wollen. Aber was passiert derzeit in Moria an unseren Außengrenzen?
Fragte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold.
Zunächst hatte Bundesinnenminister Seehofer ja angekündigt, dass Deutschland bis zu 150 unbegleitete Kinder und Jugendliche aufnehmen werde. Nach dem Abbrennen des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos. Nach lautstarker Kritik einigten sich Union und SPD aber darauf, das Hilfsangebot zu erhöhen. Gut 1500 Personen sollen jetzt nach Deutschland gebracht werden, deren Asylantrag in Griechenland bewilligt worden waren. Berlin handelt hier, ohne dass andere EU-Länder sich beteiligen würden, und das sorgt wieder für Kritik. Heute hat sich Seehofer den Mitgliedern des Innenausschusses und des Plenums des Bundestags gestellt. Gudula Geuter hat zugehört.
Horst Seehofer muss sich bei der Aufnahme von Flüchtlingsfamilien von den griechischen Inseln gegen viele Vorwürfe verteidigen, auch gegen diesen, den im Bundestag der AfD-Innenpolitiker Gottfried Kurio erhob.
Sie fallen der griechischen Regierung in den Rücken und senden in deutschem Alleingang Anreizsignale für weitere illegale Migration.
Das Gegenteil sei der Fall, rechtfertigt sich der Bundesinnenminister. Die griechische Regierung habe um die Aufnahme der bereits anerkannten Flüchtlinge von den Inseln ausdrücklich gebeten und dafür gedankt. Und
wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr die Grenze von 100.000 Asylbewerbern nicht überschreiten. Also wir können auch humanitäre Aktionen setzen, weil wir durch die Steuerung und Begrenzung eine größere Zuwanderung verhindert haben.
Schon am Morgen am Rand einer Sitzung des Innenausschusses hatte er betont, Anreizwirkungen wie 2015 könnten sich aus dieser humanitären Aufnahme nicht ergeben, da es klare Kriterien gäbe, wer kommen dürfe und wer nicht.
Sauberer, besser können Sie es nicht abgrenzen, wenn Sie die Staatengemeinschaft dazu zwingt, alleine zu handeln.
Konkret geht es um die Eltern und Kinder unter den anerkannten Flüchtlingen. Das sind 408 Familien, 1553 Personen. Etwa die Hälfte von ihnen soll derzeit auf Lesbos sein, die anderen auf vier anderen Inseln. Weil die Gruppe der Menschen so eindeutig bestimmt ist, will auch Matthias Middelberg die Aufnahme nicht kritisieren, wie das die gesamte Unionsfraktion nicht tut. Obwohl der CDU-Innenpolitiker in dem Schritt eine Zäsur sieht.
Das ist ein Punkt, der auch vielen in der Union, und das sage ich ganz offen, gewisse Bauchschmerzen macht. Weil wir jetzt erstmals den Weg eines gemeinsamen europäischen Agierens hier verlassen.
Auch Horst Seehofer hatte es bisher abgelehnt, dass Deutschland vorangeht. Im NDR warnt auch Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes.
Wenn in Europa der Eindruck entsteht, die Deutschen machen das schon, ja, warum sollen sie dann etwas tun?
Auch die Bundesregierung verweist weiterhin darauf, dass das Problem europäisch gelöst werden müsse.
Herr Seehofer, wir hören uns das jetzt seit 5 Jahren an. Seit 5 Jahren ist die Situation auf den Inseln katastrophal.
Erwidert Luise Amtsberg von den Grünen. Sie gehört zu den prominenten Politikern ihrer Partei, die das deutsche Angebot in einem Positionspapier völlig ungenügend nennen. Alle Menschen müssten evakuiert, keine neuen Lager aufgebaut werden. Die Grünen, die Linkspartei, die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, die die Bundesregierung scharf kritisiert, sie alle verweisen auf die Angebote von Ländern und Kommunen, mehr Menschen aufzunehmen. Der CSU-Politiker Seehofer erwidert:
Ich kann mir in Abstimmung mit der Innenministerkonferenz vorstellen, dass wir als Bund entscheiden, eine Zahl X, und dass wir dann die Gemeinden, die ständig vor Ort von der Seebrücke und von der Menschlichkeit und von der Aufnahmebereitschaft reden, dann besonders bedenken. Und dann werden wir sehen. Aber eines geht nicht, dass man sagt, wir nehmen auf und der Bund bezahlt.
Dass sich bei der Aufnahme der Familien, anders als zuvor bei den unbegleiteten Minderjährigen, keine anderen EU-Staaten zur Mitwirkung bereit finden, kommentiert SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Bayerischen Rundfunk kurz.
Das ist ganz bitter.
Er hofft auf das Konzept, das die EU-Kommission in der kommenden Woche vorlegen will und
dass dadurch ein neuer Schub entsteht, und das wollten wir auch durch die Herstellung eben dieser Zahl und weiterer möglicherweise Aufnahmen auch durchaus befördern.
Grüne und Linke warfen Horst Seehofer auch heute im Bundestag vor, mit seinen Vorstellungen für eine europäische Asylreform eine Einigung in Europa zu erschweren.
In der vergangenen Woche, da heulten in Deutschland die Sirenen, aber auch auf allen anderen verfügbaren Kanälen wurde zum Test eine Warnmeldung verbreitet. Allerdings ging diese Warnung viel später heraus als geplant. Der Chef des zuständigen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, muss jetzt deshalb nach Medienberichten seinen Hut nehmen. Merthe Burmeister berichtet.
Nicht sprechberechtigt sei man in der Sache, so lautet die Antwort des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf die Frage, ob Präsident Unger nun tatsächlich abgelöst werde. Nach Informationen des RBB soll Bundesinnenminister Horst Seehofer dies beschlossen haben. Der Grund für den Unmut über die Behörde mit Sitz in Bonn und ihren Präsidenten Christoph Unger: die Pannen am ersten bundesweiten Warntag vergangene Woche. Da kamen unter anderem die Meldungen der Warn-Apps deutlich verspätet auf Smartphones an, Sirenen blieben teilweise still. Das Bundesinnenministerium bezeichnete den Probealarm als fehlgeschlagen und kündigte an, die Vorgänge umfassend aufzuarbeiten. Laut Präsident Unger hätten sich verschiedene Leitstellen nicht an Absprachen gehalten, sodass die Apps nicht richtig funktioniert haben. Bis zum nächsten Warntag im September kommenden Jahres müssten die Defizite bereinigt werden. Christoph Unger ist seit 2004 Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Rund 30 Jahre immerhin ist die Vereinigung der beiden deutschen Staaten jetzt her, und nach wie vor vor, bestehen erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West. Das belegt auch der Einheitsbericht der Bundesregierung, den der Ostbeauftragte Wanderwitz heute präsentiert hat. Claudia van Laak hat zugehört.
Die Wirtschaftskraft Ost hat sich seit der Vereinigung vervierfacht, hinkt aber nach wie vor dem Westen hinterher, liegt bei 80% des Niveaus der alten Länder. Beim verfügbaren Einkommen haben Sachsen und Brandenburg zum Saarland aufgeschlossen. Marco Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung.
Die Lebensumstände haben sich stetig verbessert in den neuen Ländern. Wir haben in vielen Teilen keine messbaren Unterschiede mehr zwischen alten und neuen Ländern. Und zunehmend dominieren die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen, zwischen strukturschwächeren und strukturstärkeren Regionen.
Aus diesem Grund hat die Bundesregierung ihre Förderpolitik geändert. Spezifische Programme für den Osten laufen aus. Die Regionalpolitik des Bundes richtet sich nicht mehr an der Himmelsrichtung aus, sondern an der Strukturschwäche. Die Abwanderung junger Fachkräfte konnte gestoppt werden, doch es bleiben demografische Probleme. Die Bevölkerung Ostdeutschlands ist älter als die im Westen und sie schrumpft weiter. Deshalb brauchen wir Zuwanderung aus dem Ausland, ist der sächsische CDU-Politiker Wanderwitz überzeugt.
Das setzt natürlich auch Weltoffenheit, Willkommenskultur voraus, weil ich sage jetzt mal so, die Menschen sollen ja kommen. Die Voraussetzung ist eben, dass man dahin will. Und deswegen ist das ein Thema, was ich auch immer wieder benenne. Wenn man sich nur so unattraktiv wie möglich darstellt, dann wird das auch nicht stattfinden und dann wird es eben keine gute Entwicklung nehmen.
Wanderwitz macht sich Sorgen um den Zustand der Demokratie in den neuen Ländern. Das ehrenamtliche Engagement sei vergleichsweise gering. Die politische Bildung sei in den Jahren nach der Vereinigung versäumt worden, kritisiert der Beauftragte für die neuen Länder.
Da hätte viel mehr passieren müssen. Nicht im Sinne von, wir erklären euch jetzt mal, wie es funktioniert. Nee, da darf man schon kritisch sein. Aber so dieses überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben. Also ich führe regelmäßig Gespräche in Bürgersprechstunden und in Gesprächsrunden, wo einem wirklich, ich sag mal, wie man so schön sagt, die Kinnlade runterklappt, weil man wirklich Menschen trifft, die grundlegende Erkenntnisdefizite haben, wie so ein paar politische Prozesse überhaupt ablaufen.
Die Opposition kritisierte den Bericht zur deutschen Einheit. Die aus Thüringen stammende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, forderte die Bundesregierung zu stärkerer Anstrengung auf. Die materiellen Ungleichheiten dürften sich nicht dauerhaft verfestigen. Die Linke übte Fundamentalkritik. Die Bundesregierung habe sich ihr eigenes Gefälligkeitsgutachten erstellt.
Das Kurzarbeitergeld, auch wenn es Milliarden kostet, es gilt als Erfolgsrezept gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Der Staat übernimmt die Sozialkosten und einen Großteil der Gehälter. Die Unternehmen entlassen dafür nicht ihre Angestellten. Diese Regelung hat das Bundeskabinett heute verlängert. Auch das Elterngeld soll flexibler werden. Mehr dazu von Nadine Lindner.
Es ging um viel Geld bei der Sitzung des Bundeskabinetts. Denn sowohl beim Kurzarbeiter als auch beim Elterngeld wird es Veränderungen geben. So sollen die Kurzarbeiterhilfen zur Abfederung der Corona-Krise auch im Jahr 2021 verlängert und damit 24 statt 12 Monate ausgezahlt werden. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil am Vormittag in Berlin.
Es hilft Unternehmen und es hilft auch den Beschäftigten. Sichert Arbeitsplätze in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage.
Auch Olaf Scholz, der als Finanzminister die Kosten im Bundeshaushalt sieht, verteidigte den langfristigen Ansatz.
Wir gehen die ganze Strecke, weil natürlich jetzt jeden Tag Unternehmen Entscheidungen treffen und sich überlegen, wie wird die Lage im nächsten Mai, im nächsten Oktober sein. Wenn sie aber wissen, dass sie sicher sein können, dass die jetzigen Möglichkeiten auch dann zur Verfügung stehen, dann werden sie jetzt an ihren Beschäftigten festhalten.
Welche Rolle soll die Weiterbildung bei der Kurzarbeit spielen? Das war im Vorfeld heftig diskutiert worden. Die stellvertretende Regierungssprecherin erläuterte am Mittag in Berlin die Pläne. Demnach bekommen die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge zu 100% erstattet, bis zum 30. Juni 2021.
Anschließend können die Beiträge für bis zu 6 weitere Monate noch zur Hälfte erstattet werden. 100% Sozialversicherungsbeiträge kann es aber auch über den 30. Juni hinaus geben, wenn die Kurzarbeit für Weiterbildung genutzt wird.
Auf die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes hatten sich die Spitzen der Koalition schon Ende August verständigt. Sie soll für alle Unternehmen gelten, die vor Jahresende 2020 die Kurzarbeit beantragt haben. Laut einem Entwurf aus dem Arbeitsministerium, der der Nachrichtenagentur Reuters vorlag, kostet die Verlängerung der Kurzarbeit 5 Milliarden Euro. Die meisten Kosten erwachsen aus der längeren Erstattung der Sozialbeiträge der Arbeitgeber. Weitere 2,2 Milliarden Euro entstehen durch die längere Zahldauer an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 80 bzw. 87% des ausfallenden Lohns schlägt laut Bericht mit 330 Millionen Euro zu Buche. Arbeitsminister Heil äußerte sich heute zwar nicht zu den konkreten Summen, verteidigte aber die Ausgaben.
Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer. Aber Massenarbeitslosigkeit wäre ungemein teurer für unser Land.
Die Kosten für das verlängerte Kurzarbeitergeld trägt der Bund. Er gewährt der Bundesagentur für Arbeit Bundeshilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Daten zur Kurzarbeit liegen laut Bundesagentur für Arbeit bis Juni 2020 vor. Demnach haben 5,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hilfen in Anspruch genommen. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 6,4%. Die ersten Reaktionen auf die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes fallen eher positiv aus. Von Arbeitgeberseite hieß es, dass die Unternehmen so viele Beschäftigte wie möglich halten wollen. Die Gesamtmetall, die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie vertritt, sieht daher in der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes einen entscheidenden Beitrag. Zustimmung kam auch von den Gewerkschaften. Die verlängerte Regelung schaffe Planungssicherheit für Beschäftigte und Betriebe und federe soziale Härten ab. Allerdings müsse stärker in die Weiterbildung investiert werden. Außerdem hat das Bundeskabinett eine Reihe von Veränderungen beim Elterngeld beschlossen. Ziel ist es unter anderem, dass Familien mehr zeitliche Freiräume erhalten und die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten besser entscheiden können. Hinzu kommt, Eltern von Frühchen sollen künftig einen Monat länger Elterngeld erhalten, wenn das Kind mindestens 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen ist. Zudem sollen Mütter und Väter, die gemeinsam über ein Einkommen von mehr als 300.000 Euro verfügen, kein Elterngeld mehr bekommen. Bisher liegt die Grenze bei 500.000 Euro.
Im Garten des Weißen Hauses unterschrieben sie die Verträge zur Normalisierung ihrer Beziehungen, die Staats- und Regierungschefs von Israel und der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains. US-Präsident Trump sieht das als seinen außenpolitischen Erfolg. Die Palästinenser allerdings, die sind außer sich. Noch während der Zeremonie feuerten militante Palästinenser Raketen auf Israel. Benjamin Hammer berichtet.
Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate stand gerade vor dem Weißen Haus in Washington. Er sprach von einer ausgestreckten Hand des Friedens, von einem Signal der Hoffnung für die ganze Welt. Zeitgleich ertönte in Israel Raketenalarm. Diese Aufnahme wurde in Ashdod gemacht, einer Hafenstadt, die etwa 30 Kilometer nördlich vom Gazastreifen liegt. Normalerweise feuern militante Palästinenser nur bei schweren Eskalationen mit Israel so weit. Israel wiederum betrachtet den Einsatz von schwereren Raketen mit höherer Reichweite als besonders schwerwiegend. 2 Israelis wurden verletzt. Die israelische Luftwaffe reagierte mit Angriffen auf Stellungen der Hamas, die Gaza kontrolliert. Am frühen Morgen wiederum schossen militante Palästinenser weitere Mörsergranaten und Raketen. Noch hat sich keine Gruppe zu den Angriffen bekannt. Israel macht aber die Hamas für alle Angriffe aus dem Gazastreifen verantwortlich. Dies ist ein Tag des Zorns für das palästinensische Volk und für die islamische und arabische Welt, sagte ein Sprecher der Hamas. Es ist ein Tag der Demütigung für die Anführer von Bahrain und den Emiraten, die nun ihre Beziehungen mit den zionistischen Besatzern normalisieren. Sie haben betrogen und die Unterstützung für Palästina aufgegeben. Die Vertreter der Golfstaaten betonen, dass sie die Palästinenser nicht aus den Augen verlieren werden. Die kaufen das Bahrain und den Emiraten aber nicht ab. Beide Länder waren bislang Teil der arabischen Friedensinitiative. Die sicherte Israel nur dann eine Normalisierung zu, falls die Besatzung des Westjordanlandes beendet wird und es einen eigenen palästinensischen Staat gibt mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Die Reaktion der palästinensischen Autonomiebehörde fiel weniger martialisch aus als die der Hamas. Frieden in der Region, erklärte Präsident Mahmoud Abbas, könne es nur geben, wenn die israelische Besatzung des Westjordanlandes beendet werde. Abbas weigert sich aktuell, mit Israel und den USA auf Basis des Nahostplans von US-Präsident Trump zu verhandeln. Das letzte offizielle Gespräch zwischen Abbas und Israels Premier Benjamin Netanyahu liegt Jahre zurück. Der meldete sich kurz vor seiner Rückreise nach Israel. Mich wundert es nicht, dass die palästinensischen Terroristen ausgerechnet zum Zeitpunkt dieser historischen Zeremonie auf Israel geschossen haben. Sie wollen die Uhr des Friedens zurückdrehen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Wir werden all jene schlagen, die uns verletzen wollen. Und wir werden die Hand zum Frieden für alle ausstrecken, die den Frieden mit uns suchen.
Aus Tel Aviv war das der Bericht von Benjamin Hammer. Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung gehört ja zu den politischen Stiftungen, die international Büros unterhalten, auch in Hongkong, bis jetzt jedenfalls. Nun aber haben die Zuständigen entschieden, die Vertretung dort zu schließen, weil es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort einfach zu gefährlich geworden ist. Mehr dazu von Steffen Wurzel.
In Hongkong herrsche inzwischen ein Klima der Angst und der Bedrohung, erklärte die Naumann-Stiftung. Man wolle die Mitarbeiter vor Ort vor Festnahmen und vor Strafverfolgung schützen. Deswegen habe man das Büro in der chinesischen Sonderverwaltungsregion geschlossen. Auch Kooperationspartner in Hongkong wolle man nicht gefährden. Chinas Staats- und Parteiführung hat Anfang Juli in der eigentlich autonom regierten Stadt ein Gesetz in Kraft gesetzt, das die nationale Sicherheit Chinas schützen soll. Entgegen aller Versprechen hat das Gesetz die politisch-gesellschaftliche Lage in Hongkong in vielen Bereichen auf den Kopf gestellt. Juristen beklagen, dass grundlegende Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt wurden. Die Meinungsfreiheit wurde spürbar eingeschränkt. Chinas Sicherheitsgesetz richtet sich ausdrücklich auch gegen die, so wörtlich, Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften. Und dieser Passus richtet sich nach Ansicht von Beobachtern vor allem gegen die vielen nichtstaatlichen Organisationen, die in Hongkong bisher aktiv sind. Die FDP-nahe Naumann-Stiftung war bereits 1996 aus Festlandchina rausgeflogen. Grund war damals eine Konferenz in Deutschland, zu der die Freien Demokraten auch den Dalai Lama eingeladen hatten. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet den Dalai Lama als Staatsfeind und bestraft internationale Politiker und Organisationen, die sich öffentlich mit ihm treffen. In Hongkong war die Naumann-Stiftung erst seit rund 2 Jahren aktiv. Vergangenen Sommer hatte FDP-Chef Christian Lindner die Niederlassung offiziell eröffnet.
Die Naumann-Stiftung schließt ihr Hongkong-Büro. Der Bericht dazu war das von Steffen Wurzel. 71 Jahre ist er alt, der frisch gewählte Regierungschef Suga und damit Japans ältester Premier seit 30 Jahren. Ein Neuanfang sieht normalerweise anders aus. Suga will übrigens auch überwiegend mit altbekannten Gesichtern sein Land aus der Krise führen. Katrin Erdmann.
Schon vor Amtsantritt hat Yoshihide Suga einen Spitznamen. Onkel Raver wird er auch genannt, weil er vergangenes Jahr beim Kaiserwechsel seinen großen Auftritt hatte. Wir wissen nichts von ihm, außer dass er vergangenes Jahr das Schild mit dem neuen Ära-Namen hochgehalten hat. Nur das. Er wird sich erst als Premierminister ein neues Image schaffen müssen. Sagt diese 55-Jährige. Die 20-jährige Risa hingegen hat Suga schon mal live erlebt. Herr Suga ist ein Politiker in meinem Wahlkreis. Bevor er Kabinettsstaatssekretär wurde, verteilte er oft Visitenkarten oder hielt eine Rede am Bahnhof. Einmal schüttelte er mir die Hand. Er ist ein freundlicher Mann. Und einer, der sich zumindest in einem von den meisten anderen bisherigen Spitzenpolitikern in Japan unterscheidet. Denn der 71-jährige Liberaldemokrat kommt aus einfachen Verhältnissen. Ich habe gehört, dass er sich hart in diese Position hochgearbeitet hat. Vielleicht ist er überraschenderweise ein besserer Politiker, als wir uns vorstellen können. Wir werden es sehen. Vielleicht einer, der ehrlicher sein wird als der bisherige Regierungschef Abe. Das jedenfalls hofft dieser 60-jährige Tokyota. Abe hatte schon viele Skandale, einschließlich Abes Frau. Was ich von Suga erwarte, ist etwas vollkommen Selbstverständliches, nämlich eine klare und saubere Politik. Gerade weil das Volk unter der Corona-Krise leidet, ist das jetzt besonders wichtig. Doch dass sich mit Suga wirklich viel ändert, glaubt Yamamoto nicht. Schließlich hat er bereits angekündigt, die Politik seines Vorgängers, die er zum Teil mitgestaltet hat, fortzuführen. Premier Abe war in Japan zuletzt sehr unbeliebt. Außenpolitisch jedoch galt er als geschickter Vermittler. Suga hingegen muss Vertrauen ganz neu aufbauen. Und ob er dazu das Format hat, Yamamoto bezweifelt das. Abes Namen kennt man in der Welt. Suga ist hingegen international völlig unbekannt. Das einzige Bild, das er vermittelt, ist das eines Kabinettsstaatssekretärs, der dem Land dient. Aber vielleicht ein Diener mit mehr Herz, mehr Empathie für seine Landsleute, der die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Denn das haben viele Bürger an Shinzo Abe vermisst. Teilzeitkraft Yukari jedenfalls hofft, dass es mit ihm bergauf geht. Ich wünsche mir, dass er vorrangig eine Politik macht, die es uns ermöglicht, trotz Corona unseren Lebensstandard zu erhalten. Bei meiner Teilzeitarbeitsstelle werden die Schichten immer weiter gekürzt und mein Mann arbeitet in einem Restaurant, das stark von der Corona-Krise betroffen ist.
Katrin Erdmann war das mit ihrem Bericht über Regierungschef Suga in Japan und was die Japanerinnen und Japaner von ihm denken. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Die Themen der Kommentare ab 19.05 Uhr zur Rede zur Lage der Union von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und in Nordrhein-Westfalen sind rechte Polizei-Chatgruppen aufgedeckt worden. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend.